Ein Auto fährt so, ich würde mal sagen, 3000 Stunden im Durchschnitt und dann ist das Ding durch. Unsere Maschinen und Anlagen laufen 24/7 und wir haben einen Versuch. Es summiert sich ganz schnell auf diese Beträge. 2,5 Millionen Euro, das sind dann auch häufig tatsächlich Linien, die aus mehreren Maschinen hintereinander bestehen. Wenn man es dann vor sich sieht, denkt man, na klar, ist ja logisch. Aber da ist die KI drauf gekommen. Unser Selbstverständnis von Recycling oder Nachnutzung von Rohstoffen, dieses Bewusstsein, da sind wir ja sehr weit und viele Milliarden Menschen auf dieser Welt sind an einem Punkt, was das angeht zumindest, wo wir vor 40, 50 Jahren waren.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Herzschlag-Podcasts. Schön, dass ihr auch 2025 wieder mit dabei seid und mit mir zusammen gern mehr über meine Gäste, Interviewpartner und Partnerinnen erfahren wollt. Ich bin Christopher Gahler, bin selbst Erzgebirger mit Leib und Seele und Host der heutigen Folge. Meine Mission bei Herzschlag ist es, spannende Menschen aus unserer Region, dem Erzgebirge, zu finden und zu interviewen, sie vorzustellen und zu ihnen nach Hause, ins Büro, in die Firma oder an ihren Lieblingsort zu fahren und dort herauszufinden, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Ich will euch vermitteln, wie diese Leute unsere Region prägen, wie sie Dinge anpacken und verändern und natürlich, wie sie unseren Landstrich in die Welt hinaustragen. Ich möchte euch diese Personen vorstellen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. Beim heutigen Gast handelt es sich um einen ganz spannenden und, wie ihr merken werdet, sehr intelligenten Mann. Er hat vor einigen Jahren die Firma seines Vaters übernommen und auf ein neues Level gebracht. Ich war mal wieder bei einem Botschafter des Erzgebirges und habe Dr. Steffen Leischnick besucht. Er ist Geschäftsführer der LSA GmbH, ein mittelständisches Unternehmen für Automatisierungstechnik. Und was das genau ist, das erörtern wir gleich ganz ausführlich im Gespräch. Wir haben uns dieses Mal nicht in einem Büro oder Meetingraum getroffen, sondern an einem für diesen Podcast ganz neuen und für seine Firma ganz besonderen Ort. Ihr erfahrt gleich, welcher das ist. Und wenn ihr diesen Ort nicht nur mit den Ohren erfahren, sondern auch sehen möchtet, dann geht gern mal direkt auf die Social Media Kanäle von Erzgebirge Gedacht Gemacht oder auf die Webseite. Dort gibt es zahlreiche Bilder, Reels und Videos von unserem Gespräch und ihr lernt Steffen und mich noch etwas besser kennen. So, worüber haben wir gesprochen? Wir haben uns natürlich über seine Firma unterhalten, wie er dorthin gekommen ist, wo er jetzt ist. Er hat mir ganz ehrlich erzählt, was er jetzt gern wäre, wenn er kein Geschäftsführer wäre. Er hat berichtet, wie KI in seiner Branche eine Rolle spielt, was in Zukunft die größten Herausforderungen sind und wie Steffen und sein Team diese meistern werden. Wo ich das erste Mal mit Steffen telefoniert habe, hat er gesagt, dass er nicht so der große Redner ist. Aber ihr werdet merken, es ist ein super interessantes Gespräch geworden und man kann ihm wirklich sehr entspannt zuhören. Ihr werdet sehen, da hat jemand Ahnung, von was er spricht. Und damit will ich jetzt gar nicht zu viel spoilern, hört jetzt einfach am besten selbst rein. Bei Dr. Steffen Leischnick und mir, ab geht's an die Heinze Bank nach Hilmersdorf zu LSA. Viel Spaß! Dr. Steffen Leischnick, herzlich willkommen im Herzschlag-Podcast.
Ja, freut mich sehr.
Also wir sind jetzt einmal über die Brücke, über die Straße gegangen und sitzen jetzt in eurer Kantine, oder?
Genau, also tatsächlich vermeiden wir den Begriff Kantine. Wir sehen es eher als Betriebsrestaurant an, um halt auch um uns ein Stück weit abzuheben vom traditionellen Kantinenbetrieb, sondern eben ein schönes Ambiente zu haben.
Also es ist auch tatsächlich keine Kantine. Wir werden es ja dann vielleicht in den Bildern oder auch im Video sehen, denn wir haben heute Benny mit dabei, der macht für Erzgebirge Gedacht Gemacht ein paar Bilder und Videos. Da kann man dann das Ganze auch multimedial verfolgen. Also und es ist wirklich keine Kantine, es ist ein schönes Restaurant. Also ihr habt hier ein super Ambiente geschaffen mit Altholz, mit Sichtbeton. Also es sieht toll aus. Und wie heißt das Ganze? Also wie heißt das Restaurant?
Das Restaurant heißt Elsass. Wir befinden uns ja hier bei LSA, also Leischnick Schaltschrankbau Automatisierungstechnik. Und der Begriff Elsass ist entstanden, Essen at LSA.
Okay, also sehr clever. Ich dachte vorhin Elsass. Ihr wollt irgendwie in den Saal Elsass gehen, wie es manchmal so in Hotels gibt, aber es ist das Elsass.
Tatsächlich kleines, schönes, phonetisches Wortspiel.
Wie genau.
Dieses Elsass-Essen.
Sehr schön. Hattest du heute schon Stress? Hattest du heute schon viel zu tun? Kommst du gerade aus Meetings raus oder war es ein ganz normaler Arbeitstag für dich?
Naja, Vormittag unterwegs gewesen, kurz nach dem Mittag dann zurück gewesen. Noch etwas versucht zu schaffen und mich natürlich jetzt auf den Termin gefreut.
Sehr schön. Wir sind bei LSA, du hast gerade schon gesagt, ihr habt mal mit Schaltschrankbau angefangen, also Familienunternehmen, gehen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Und jetzt kommen wir zum A eigentlich, das macht ihr hauptsächlich derzeit, und zwar die Automatisierungstechnik oder Automatisierungsbranche probiert ihr zu revolutionieren. Genau. Kann man das so sagen?
Ja, revolutionieren, mitzuspielen.
Mitzuspielen im Game.
Aber das glaube ich ganz gut.
Ihr seid also dann irgendwann, habt ihr euch spezialisiert auf dieses Automatisierungsthema. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr genau macht? Also wenn man jetzt hört Automatisierung, klar, heutzutage läuft fast alles automatisch. Aber was macht ihr so genau?
Also tatsächlich ging es los mit der Historie bei meinem Vater eben mit dem Schaltschrankbau, wo wir elektrische Messsteuer- und Regelungssysteme entworfen haben, also konstruiert, entwickelt und natürlich auch gebaut, welche dann an Sondermaschinen und Anlagen herangebracht wurden, um dort dann eben die Prozesse zu steuern. Es hat dann nicht lange gedauert, dass dann auch die Antriebstechnik mit dazu kam, also sprich alles, was Bewegungsautomation ist und das dann eben auch relativ hochgenau geregelt, große Lasten, hohe Beschleunigungen, besondere Anforderungen, also zum Beispiel eben Vakuum- oder Reinraumanwendungen. Und durch den Zunahme an Erfahrungen, auch ja, personellen Zuwachs in der maschinenbaulichen Kompetenz, also genau genommen habe ich das mit hereingebracht und dann eben auch initiiert und ausbauen können und dürfen, den Sondermaschinen- und Spezialmaschinenbau. Und Spezialmaschinenbau im Rahmen der Automatisierung heißt also, dass wir irgendwo irgendwelche Verfahren haben, die dann wirklich so speziell für irgendein Produkt geschaffen werden und eben versucht werden, dann eben im Rahmen einer Maschine dann eben auch so tauglich zu machen, dass sie dann das ganze Jahr über oder viele Jahre lang dieses Verfahren eben ausführen kann. Das heißt, wir beginnen mit der Verfahrensentwicklung und bringen diese dann in eine Maschine, mit der der Kunde dann hoffentlich glücklich ist und viele Jahre lang sein Produkt unter ordentlichen Ertrag produzieren kann.
Also hast du mal ein konkretes Beispiel, was ihr jetzt, wir sind gerade durch die eine Werkshalle durchgelaufen, da wurden gerade Bilder von einer fertigen Maschine gemacht, also niegelnagelneu. Genau. Hast du da mal ein Beispiel, was das zum Beispiel für eine war, also darfst du es überhaupt erzählen?
Tatsächlich darf ich über die meisten Dinge gar nichts im Detail erzählen, aber im Allgemeinen ist es doch so, dass stets mit Wasser gekocht wird und wir letzten Endes dafür sorgen, dass die Physik oder physikalische Prozesse dann eben in den Weg in die Technik finden und orchestrieren dann das Ganze, bauen dann ein System auf, bis zu dem Punkt, wo wir eben glücklich damit sind und die Maschine läuft. Dabei sind natürlich auch häufig klassische Automatisierungsanwendungen dabei, sprich, dass irgendwelche Montageprozesse laufen. Das heißt, irgendwelche Teile werden zusammengebracht, werden gefügt, geklipst, gesteckt, geschweißt, geklebt, so dass dann eben ein Produkt zusammenwächst. Das ist klassische Automatisierung. Häufig dann eben auch dabei, dass gemessen und Qualität geprüft wird. Man will ja, wenn man im Laden ist, natürlich auch immer 100% Qualität erwartet man einfach. Und auch das lässt sich eben in den Maschinen abbilden. Und nicht selten ist es aber so, und das ist vielleicht auch so eine der Spezialitäten, mit denen wir durchaus auch werben könnten, ist die Verfahrensautomation oder Verfahrensentwicklung, wo also bestimmte Sachen dann eben gefahren werden, die so der Markt noch gar nicht unbedingt hergibt. Und da machen wir uns wirklich dran und tüfteln und experimentieren und basteln und versuchen so lange, bis es klappt, an irgendwelchen Baugruppen, die dann eben etwas schaffen. Du erwartest jetzt eine konkrete Sache.
Ja, ich habe jetzt so gedacht, ne? Genau, ja. Du sagst jetzt, zum Beispiel, es gibt irgendwie ein Modellauto und da braucht es 100 Schritte, dass das Modellauto dann wirklich aussieht aus den Einzelteilen wie ein Modellauto und ihr könntet mir eine Maschine bauen, die das Modellauto so zusammensetzt, dass es dann im Endeffekt fertig dasteht.
Davon gehe ich aus.
Würdet ihr schaffen?
Und dabei ist es ja wie immer so, dass der Großteil geht mit einfachen Mitteln und irgendwo kommen dann die Details, die dann wirklich harte Nüsse sind.
Okay, also jetzt die drüben die Maschine, in welchen Bereich kommt sie zumindest rein?
Also die beiden Maschinen, die heute bei der Produktfotografie waren, also die sind fertig, die werden in den nächsten Tagen dem Kunden vorgestellt zur Abnahme. Das ist einmal ein Prüfautomat, wo ein Gerät, ein elektrisches Gerät, 100% getestet wird. Da wird also so getan, als würde irgendein Bediener, also ein Kunde, der eben das Gerät dann gekauft hat, das Gerät im Feld anwenden. Wird 100% geprüft.
Geht das in die Automobilindustrie oder Medizintechnik?
Das sind tatsächlich eher Werkzeuge, Elektrowerkzeuge.
Okay.
Und die andere Maschine, die damit sehr viel Licht ausgestattet war, die ist nicht ohne Grund mit sehr viel Licht ausgestattet. Dort wird mit optischer Prüftechnik eine 3D-Vermessung auf wenige Mikrometer genau gemacht. Dort werden also Power-Elemente Serien geprüft und eben auch wirklich vermessen, sodass dann eben die elektrischen Eigenschaften, welche sich dann aus der mechanischen Beschaffenheit und geometrischen Beschaffenheit dieser Kontakte ergibt, dann eben auch zu überprüfen. Sehr aufwendig, sehr teuer auch, diese Technik auch schwierig zu führen. Jede Menge Daten, also Gigabyte, Terabyte pro Stunde, die dann verarbeitet werden, nur um eben diese kleinen Bauteile zu qualifizieren. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass davon eben viele, viele Millionen Stück pro Jahr durch diese Maschine gehen, nur dass dann eben im Päckchen und beim Endkunden dann geprüfte Qualität vorliegt, ist es der Aufwand wert.
Ich habe mal gelesen, du hast mal gesagt, ihr startet automatische Anlagen mit Augen und Händen aus. Also das ist es ja dann im Endeffekt. Ihr macht das, was jetzt ein Arbeiter mit der Hand prüfen würde oder mit den Augen, macht ihr mit Automaten. Ne?
Genau.
Okay, also das mal zusammengefasst.
Das ist eine ganz wunderbare Zusammenfassung, weil letzten Endes so gut wie jedes Produkt beginnt irgendwann mal auf einer Werkbank, im Musterbau. Da setzt sich jemand hin und baut halt einen ersten Prototypen und der tut noch nicht ganz so. Dann beginnt man zu optimieren und baut halt eine kleine Serie dann und irgendwann hat man eine Reife erreicht, wo man sagt, okay, das Produkt geht an den Markt und findet dort halt Anklang. Und spätestens wenn aus den paar hundert Stück, paar tausend Stück werden oder hunderttausende, geht es nicht mehr von Hand. Auch nicht im Wettbewerb.
Okay, also die Maschinen, die laufen dann auch Jahre, Jahrzehnte lang wirklich durch, damit die sich auch wahrscheinlich rentieren, sind ja wahrscheinlich nicht ganz günstig.
In der Regel laufen diese Maschinen so zwischen 5 und 20 Jahren.
Okay. Jetzt bist du ja, also eigentlich müsste ich dich ja als Doktor ansprechen, Dr. Steffen.
Das ist mir tatsächlich nicht so wichtig.
Ist dir das nicht so wichtig? Vielen Wissenschaftlern ist es ja wichtig, weil du kommst ja eigentlich aus der Wissenschaft, hast promoviert, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Das ist gar kein so einfaches Feld, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, du kannst mir aber Zuverlässigkeitssteigerung von Arbeits- und Produktionssystemen, das war deine, so im Groben deine Promotion, ne?
Genau.
Also das ist eigentlich genau das, was ihr jetzt hier macht. Ihr guckt die Zuverlässigkeit, müssen natürlich zuverlässig sein, solche Maschinen. Wie wichtig ist da dieses wissenschaftliche Arbeiten, was du ja eigentlich gelernt hast, in der Wirtschaft hier im Betrieb?
Also die Methodik ist tatsächlich von hoher Bedeutung, weil dabei nicht nur die Technik von Bedeutung. Technik ist immer niedlich, das ist fein, da kann man sich dahinter verstecken, da baut man noch eine Sicherheit rein, kauft noch ein Bauteil dazu, um das Ganze nochmal etwas sicherer oder zuverlässiger eben zu gestalten. Der Ansatz, den ich aber damals in meiner Promotion verfolgt habe und der auch jetzt hier heute in unseren Produkten nach wie vor Anwendung findet, ist MTO, also Mensch, Technik und Organisation. Das T für die Technik lässt sich kaufen. Das sind höherwertige Bauteile, zusätzliche Sicherheiten und so weiter. Mindestens genauso wichtig ist es aber, M und O zu berücksichtigen, also die Organisation zu kennen. Also wie läuft es dann in den Produktionsbetrieben, in den Fabriken ab? Wie sind die organisiert? Haben die eine gute Technikergruppe oder ein exzellentes Service, eine schnelle Eingreifgruppe einfach, wenn es zu technischen Problemen führt? Oder sind die da eher dünn aufgestellt? Genauso das M, also das der Mensch im technischen System, der darf nie vernachlässigt werden. Und da legen wir ziemlich viel Wert drauf, dass da auch Ergonomie einfach dahinter steht, dass man halt eben gut an die Bedienelemente rankommt, eine super ergonomische Software dann eben auch dahinter steht, die sich flüssig bedienen lässt, die gut aussieht, eine gute Ausleuchtung, gute Bedienbarkeit, alles in Reichweite, sodass man dann eben auch, ja, also mindestens beeinträchtigungsfrei und im Idealfall sogar Freude hat, mit der Maschine zu arbeiten.
Bist du dann eher so ein Hands-on-Typ oder da doch eher der Planer am PC mit Excel und Tools und so? Oder gehst du auch in die Werkstatt rein, wenn du jetzt gerade sagst, es muss auch ergonomisch passen? Wie würdest du dich da einschätzen?
Also sowohl als auch. Ich mag gut geplante Vorgänge. Okay. Mag es, wenn Dinge rechtzeitig getan werden. Einfach um Stress zu vermeiden, der auf den letzten Metern immer irgendwo kommt, wenn man es zu lang auf die lange Bank schiebt. Also gute Planung ist ganz sehr wichtig. Aber ab einem gewissen Punkt ist es auch der Punkt erreicht, wo man sagen muss, so, wir hören jetzt auf, drauf rumzudenken und die Sache zu zerdenken. Wir gehen jetzt ran und probieren es einfach. Und das ist tatsächlich auch etwas, was hier oder hierzulande richtig gut gelebt wird. Also das mögen auch unsere Mitarbeiter hier. Das Team stürzt sich mal eher auf irgendeine neue Experimentalaufgabe als auf irgendwas, was man schon 100-mal gemacht hat und dafür gut kann. Also der Reiz in was Neuem ist viel größer, als etwas dann nochmal zu tun, weil man es gut kann. Also hands-on ist mindestens genauso gut wie wichtig wie eine gut strukturierte Planung.
Jetzt hast du gerade von Stress geredet. Wir hatten am Anfang auch schon so die Frage, ob du heute Stress hattest. Gibt es trotzdem, dass dann irgendwo mal was nicht funktioniert? Oder ich meine, die Technik, die kann man ersetzen, aber wenn zum Beispiel ein Mensch ein wichtiger wegfällt, weil er krank ist oder sonstiges, gibt es dann sowas auch bei dir im Alltag wie Stress, wo du dann denkst, oh mein Gott, jetzt geht's richtig los?
Also stressgebende Momente gibt es jeden Tag, auch mehrere, aber ja, wenn im Regelfall haut es einen nicht um, wenn der Rest recht gut strukturiert ist. Also tatsächlich empfinde ich gerade wenig Stress im klassischen Sinne.
Und wenn du mal Stress hast, wie gehst du damit um? Also gibt es irgendwas, wo du dann sagst, zum Beispiel nach der Arbeit, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich wieder so ein bisschen Entspannung finde?
Ja, das tut auf jeden Fall gut. Also jeden Tag mindestens einmal raus. Und wenn es ein Spaziergang ist oder mal eine Runde laufen oder jetzt gerade Langlauf draußen im Sommer Radfahren.
Das also ist sportlicher Typ.
Guter Ausgleich. Ja, viel zu wenig, um es als sportlichen Typ zu bezeichnen. Ne? Aber das ist definitiv etwas, was ein Draußenmensch.
Ein Draußenmensch. Und wahrscheinlich auch viel mit der Familie. Ne?
Ja.
Denn LSA ist ja auch ein Familienunternehmen. Du hast es gerade gesagt, vorhin am Anfang, vom Vater gegründet. Das würde mich mal interessieren. Also ich komme auch aus einem Familienunternehmen. Dein Weg ging noch ein bisschen über Umwege. Du warst nochmal bei einem internationalen Konzern, dann aber als Geschäftsführer zurückgekehrt. War das von vornherein so ein Thema, okay, wenn du mal groß bist, in Anführungsstrichen, dann wirst du diese Firma hier leiten? Oder war das immer offen, dieser Weg? Weil heutzutage ist, wenn man die Eltern so fragt, ist immer, der Weg ist immer den Kindern offen gehalten. Aber natürlich denkt man sich als Papa auch oder als Mama, wäre schon schön, wenn er das weiterführt.
Ich glaube, das war damals auch schon so, dass dieser Wunsch bestand und tatsächlich war das relativ früh klar. Also mein Vater hat mir mit 17, als ich 17 war, die Gretchenfrage gestellt. Da ging ich also noch zur Schule, 11. oder damals 12. Klasse und hat halt diese Nachfolgefrage dann auch gestellt und ab dem Punkt habe ich auch meine Weichen gestellt. War natürlich super komfortabel. Ich brauchte mir keine großartigen Gedanken machen über Berufswahl oder welchen Ausbildungsweg ich nehme, sondern konnte das ziemlich linear durchgehen, also ein technisches Studium angereichert mit eben dem betriebswirtschaftlichen oder vertragsrechtlichen oder relativ breit eben angelegt und dann eben so die Spezialisierung auch in die Richtung, wo ich das Gefühl hatte, gut zu sein. Genau, also für meinen Vater war das schon ein wichtiges Thema, für mich damit auch und wir haben es zur gemeinsamen Sache gemacht und hat funktioniert.
War da trotzdem irgendwann mal so an einem gewissen Punkt ein gewisser Druck da? Also wo du dich in so eine Rolle nicht hineingezwängt gefühlt hast, aber wo du gesagt hast, okay, ich könnte jetzt ja eigentlich auch was ganz anders machen. Oder bist du da schon so richtig reingewachsen, dass du gesagt hast, nee, gibt keine andere Option?
Naja, so wirklich gab es dann keine andere Option, weil ich ja auch eine Zusage gegeben habe und auch mich drauf gefreut habe und auch, also tatsächlich auch Spaß an der Arbeit habe. Ja, es gibt noch andere Dinge, an denen ich große Freude habe, zum Beispiel Kochen oder Arzt. Also Es klingt ein bisschen abwegig, aber
Arzt, also Arzt?
Ja, so, wenn man mich heute wahrscheinlich fragen würde.
Wärst
so,
gern Mediziner geworden?
Ja, Chirurg.
Okay.
Ja, also was komplett anderes. Aber ich fühle mich auch so wohl als Ingenieur. Das ist auch meins.
Ich meine, Kochen kann man als Hobby machen. Chirurg ist schwierig, definitiv. Aber gut, die Präzision, die du als Chirurg bräuchtest, die brauchst du ja wahrscheinlich hier genauso.
Ja.
Na, also dann ist das wieder etwas Ähnliches.
Ja, ein systemisches Verständnis und eben auch da, Arbeit mit Menschen, gutes analytisches Gespür. Ich denke, da trifft sich auch einiges, was dann so an Kompetenzen einfach benötigt ist. Aber ja, das wäre eine ehrliche Antwort auf diese Frage.
Na, die habe ich auch gewollt. Und die ist auch sicherlich die spannendste Antwort auf die Frage gewesen. Ihr habt jetzt ja ein Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Ich habe mal von 25 gelesen, aber das ist schon länger her wahrscheinlich.
Das ist schon ganz lange her. Ganz lange her. Also gegenwärtig haben wir 65 Mitarbeiter.
65, okay. Und wer arbeitet bei euch alles? Also habt ihr Informatiker, habt ihr Ingenieure? Ihr habt wahrscheinlich einmal durch die Bank weg alles, braucht ihr in so einer Firma, ne?
Ja, also die technischen Berufe, das sind eben Maschinenbauingenieure, Elektroingenieure, Softwareentwickler, Antriebstechniker, Automatisierungstechniker, aber auch Physiker. Dann auch, ja, an sich ausbildungsfremde Berufe, also Kfz-Mechaniker haben einige tatsächlich. Also auch ein Auto ist eine tolle Maschine, eine sehr komplexe Maschine, die rollt halt, ist eine mobile Maschine. Und da findet sich auch vieles drin wieder. Und ja.
Wie viele Doktoren habt ihr im Unternehmen?
Zwei.
Zwei, okay. Ja. Dich einberechnet.
Genau.
Okay, sehr schön. Und habt ihr viele Mitarbeiter, die nicht aus dem Erzgebirge ursprünglich stammen? Also ihr arbeitet ja viel mit der Universität Chemnitz zusammen, mit der TU, mit Freiberg, mit Dresden auch. Da könnte ich mir vorstellen, kommen auch viele hier ins Erzgebirge, um eben LSA mit unter die Arme zu greifen natürlich.
Also tatsächlich ist diese Quote eher gering.
Wirklich?
Wir haben zwei, drei Mitarbeiter, die von weiter weg kommen. Was auf jeden Fall aber da ist, ist ein gewisser Anteil an Rückkehrern, die also nach der Ausbildung ja viele Jahre lang irgendwo anders gearbeitet haben und die dann eben hierher zurückkamen, um sich eben wieder in der ehemaligen Heimat und neuen Heimat dann eben niederzulassen mit Familie. Und eben auch hier bei LSA einen guten Job einfach finden konnten. So, die Strahlkraft ist jetzt nicht gegeben. Dafür ist der Eigenmagnetismus oder die Eigengravitation der Firma noch zu gering, dass man da großartig da mit großer Reichweite da Leute hierher locken könnten.
Das habe ich mir bloß so gedacht, dass ihr vielleicht auch durch die Universitäten so ein gewisses großes Umfeld habt, wo dann die Leute sagen, okay, ich komme wegen einer Firma extra hierher gezogen. Aber ist ja auch spannend, wenn ihr viele Erzgebirge habt und vor allem Rückkehrer, das ist ja riesig von Vorteil.
Also das Netzwerk ist auf jeden Fall da und der auch rege Austausch, auch nicht nur über Vorhaben zu sprechen oder über Projekte und sich auszutauschen, einmal im halben Jahr für 10 Minuten, sondern eben auch wirklich intensiv an Themen zu arbeiten. Und das führt dann nicht unbedingt zu Beschäftigungsverhältnissen, aber sehr wohl zu fruchtbaren Kontakten. Also das muss man schon sagen. Zu verschiedenen Forschungseinrichtungen, Universitäten, auch freie Institute, deutschlandweit, teils europaweit. Und ja, das Netzwerk ist schon enorm darüber. Und dann läuft es auch so, dass eben gerade über diejenigen, die schon viel herumgekommen sind oder auch vorher Jobs hatten, wo sie in breiten Netzwerken eingebunden waren, natürlich neue Kontakte hinzukommen. Mhm. Und wenn man da die Kontakte ersten, zweiten, dritten Grades mal zusammenzählt, das ist enorm.
Seid ihr international als Firma unterwegs? Also habt ihr internationale Kunden, die auch aus dem Ausland zum Beispiel zu euch kommen?
Teilweise ja. Häufig ist es dann aber so, dass irgendwie dann doch eine deutsche Muttergesellschaft mit vorhanden ist oder dass ein verbundenes Unternehmen dann irgendwie ist zu einer Firma oder zum Unternehmen, mit dem wir anderweitig schon zusammenarbeiten. Also es läuft sehr viel über derartige Weitergaben.
Also musst du gar nicht so oft jemand erklären, wo das Erzgebirge liegt oder gibt es da auch in Deutschland noch manchmal Probleme?
Doch, auch in Deutschland weiß nicht jeder, wo das Erzgebirge zu finden ist.
Traurig. Wie erklärst du das dann am besten? Also im Ausland ist es natürlich nochmal etwas schwieriger. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass deine deutschen Kollegen zumindest ein bisschen wissen, wie die Geografie Deutschland so ausschaut. Aber wie würdest du jetzt jemand erklären, der ja nicht so viel mit Deutschland und dessen Grenzen und Himmelsrichtungen am Hut hat, wo das Erzgebirge liegt?
Also wenn du nur grob weißt, wo Europa liegt, so, also was weiß ich jetzt, bestimmte nordamerikanische Menschen sind da in der Geografie.
Das habe ich schon oft gehört, ja.
Vielleicht nicht ganz so sattelfest, dann würde ich sagen im Zentrum Europas. Also wir sind im Zentrum, im Herzen Europas, im Mittelgebirge, also die Berge, die betone ich dabei immer. Und ja, die Grenze zur Tschechien, so ein Thema, also da wissen kurioserweise relativ viele damit, etwas anzufangen. Und Dresden natürlich.
Das kennen auch viele.
Ja, Dresden.
Okay.
Nicht Leipzig, nicht Chemnitz, sondern Dresden.
Ja, vielleicht jetzt nach 2025 ist vielleicht dann Chemnitz in aller Munde. Das werden wir mal sehen.
Wir werden sehen, ja.
Wir werden es sehen. Okay, also das heißt, du beschreibst es dann schön, wo das Erzgebirge liegt. Und wie beschreibst du die Erzgebirge selber, wenn du jetzt jemand, auch egal ob aus Deutschland oder jetzt auch im Ausland, wie würdest du beschreiben, wie der Erzgebirge so tickt? Wie beschreibst du uns?
Eigentlich immer als Tüftler, weil mir das halt auch wichtig ist, dass eben diese aus wenig viel machen Mentalität einfach drinsteckt, auch so im Erbmaterial und so in dem, was man vielleicht auch zu Hause selbst gelernt hat vom Vater, vom Großvater oder auch im eigenen Umgang. Denn also das ist wirklich eine Stärke, die hierzulande sehr gut ausgeprägt ist, dieses Tüfteln und aus wenig viel machen. Ja, dann natürlich eher verschlossen, ein bisschen ruhig, vielleicht dem ersten Anschein nach etwas grummelig oder grimmig, anscheinend aber doch also ganz sehr herzlich.
Also es bricht dann irgendwann auf, diese Grummeligkeit, ne?
Ja.
Das ist dann immer so. Habt ihr auch schon mal hier in eurem schönen Restaurant, was ihr habt, hast du da öfter mal Geschäftspartner mit drin sitzen, die dann so ein bisschen am Mittagstisch vielleicht die erzgebirgische Gastlichkeit so ein bisschen mitkriegen?
Das schon, also tatsächlich ist gerade dieses Ambiente hier im Betriebsrestaurant auch ganz wichtig für uns im Kundenkontakt, im Gespräch mit Partnern, auch Lieferanten. Wir haben das Restaurant jetzt seit knappen anderthalb Jahr und wir legen unsere Termine häufig auch um die Mittagszeit herum, also zum Beispiel um 10 Uhr beginnen, ja, dann können wir nach der Besprechung noch gemeinsam essen, sodass sie nicht hungrig auf dem Weg sich machen müssen. Das wird dankend angenommen oder dann eben Nachmittag ganz genauso, dass wir sagen, okay, starten wir gleich mit der Pause, gehen noch zusammen essen und dann steigen wir ins Gespräch ein. Und einige unserer Kunden, ne, fragen sogar direkt um Termine um die Mittagszeit, das ist ganz süß.
Also seid ihr über die Grenzen hinaus für das Elsass bekannt, sozusagen?
Hat mittlerweile einen ganz passablen Ruf, ja.
Okay, wir sind jetzt heute leider zu spät gekommen zum Essen, aber das ist gar nicht so schlimm, wir haben einen leckeren Kaffee. Du hast mal gesagt in einem Interview, wenn ich ein Bild fürs Erzgebirge wählen dürfte, dann wäre es ein Phönix. Da habe ich lang drüber nachgedacht, wie du das meinen könntest. Also ein Phönix, der so aufersteht, vielleicht aus der Asche her. Also wie hast du das gemeint?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Aber gemeint habe ich das tatsächlich so, dass eben in der jüngeren und aber auch älteren Geschichte es immer wieder Niedergang und Auferstehung gab.
Im Erzgebirge?
Im Erzgebirge. Und das eben unter Berücksichtigung gewisser traditioneller Werte dann eben einfach ein Umlenken auf neue Felder, neue Technologien oder neue Märkte vielleicht auch, sich eben dann eben selbst geholfen werden konnte. Also dieses Abschütteln, ein bisschen Wunden lecken, aber dann ja, geht's einfach weiter. Also ein Stück weit Agilität sehe ich auch da drin und das nicht verzagen.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil sicherlich eines der größten Probleme der nächsten Zeit wird der Fachkräftemangel sein, auch im Erzgebirge oder vielleicht vor allem, weil eben es so eine strukturschwache Region ist. Könntet ihr da mit euren Lösungen, mit euren Automationen, mit euren Techniken, könnt ihr dem so ein bisschen entgegenwirken? Siehst du da eine Chance drin?
Ich denke schon. Also einmal, indem wir Beispiele geben können, wie es laufen kann und dann natürlich auch ganz konkret dabei unterstützen, Wertschöpfung hier zu halten. Also kleines Beispiel, wenn wir eine Anfrage bekommen, einen gewissen Prozess zu automatisieren, dann rechnen wir tatsächlich nicht nur, was wir an Kosten, an Aufwand und an Ertrag uns erwarten und schreiben dann irgendwie auf diese Anfrage unreflektiert ein Angebot, sondern wir setzen uns wirklich auch mit der Produktion auseinander. Also was darf jetzt die Maschine als Investitionsgut kosten, dass sich die Sache rentiert für den Betreiber dann? Weil nur dann wird der Prozess und letzten Endes auch die Wertschöpfung hier bleiben. Wenn er die Maschine nicht hätte oder die so groß wird, wie er sie sich vielleicht ursprünglich gewünscht hat und nicht auf ein korrektes oder geeignetes Maß herunter reduziert würde, dann hätte er entweder ein sehr großes Investitionsgut, was nicht ausgenutzt würde und er könnte mit seinen Produkten kein Geld verdienen und lässt es vielleicht einschlafen oder er kauft das Investitionsgut gar nicht erst und frickelt so lange weiter gegen den internationalen Wettbewerb, dass er sein Produkt und sein Marktsegment verlieren würde.
Das ist ja dann fast schon ethisch, wie ihr dann agiert, oder?
Ja, aber auch vernunftsgemäß.
Also ja, vernünftig, sicherlich.
Genau, also rationelle Lösungen, also auch im Wortsinne Ratio, also vernünftige Lösungen dann eben zu kreieren und führt auch ab und an wirklich dazu, dass man von bestimmten Wünschen wirklich ganz deutlich auch abraten auf Grundlage dieser Überlegungen. Also wir denken da wirklich mit im größeren Ganzen, sind auch dankenswert und nicht unbedingt darauf angewiesen, da jeden Wunsch nachzurennen oder den blind zu erfüllen, auch in dem Wissen, dass es zur höheren Zufriedenheit führt, wenn es dann hinten raus wirklich eine gute, ausgewogene, optimale Lösung wird. Und sehen wir uns auch wirklich als Mitgestalter.
Habt ihr da einen Begriff bei euch intern für diesen, ich nenne es jetzt mal Prozess der Vernunft?
Noch nicht. Vorschläge nehme ich gerne entgegen.
Das wäre jetzt interessant, das mal zu kreieren. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber also das ist eher so eine unausgesprochene Betriebs, ja, so ein Sentiment, anstatt dass es so irgendwo festgeschrieben ist.
Richtig.
Kann man so sagen. Okay. Jetzt sagt ihr, also oder ich stelle mal die These auf, sagt ihr von euch selber, also sagt ihr von der LSA, dass die LSA zukunftssicher aufgestellt ist?
Oh, das ist fast vermessen, sowas zu behaupten. Also ich glaube, wir alle zusammen, im privaten wie auch im wirtschaftlichen Umfeld, schauen ein Stück weit auf ungewisse Zeiten. Das Jahr jetzt wird einiges mit sich bringen, auch die nächsten Jahre werden einiges mit sich bringen, wo noch keiner so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Ich würde die LSA als stabil bezeichnen. Wir haben gute Leute, haben auch gute Aufträge, ein breites Kundenspektrum auch in verschiedenen Branchen, sodass wir jetzt nicht untergehen, wenn eine Branche mal Probleme hat, sondern in anderen Branchen funktionieren einfach die Schweinezyklen dann anders und damit trägt sich dann es immer irgendwo weiter. Wir haben immer Ideen, haben auch jetzt und heute und hier und auch für dieses Jahr Ideen, denen wir nachgehen werden und immer aus einer gewissen Teilmenge daraus entsteht dann einfach Neues und neue Möglichkeiten, Potenziale dann auch. Also insofern, ja, wir haben noch einiges vor uns.
Sehr schön. Also euch betrifft es jetzt, Stichwort Volkswagen, die ganze Automobilbranche, das, ihr kriegt es mit, aber es ist jetzt nicht so, dass du nachts nicht schlafen kannst.
Nein, ich kann nachts sehr gut schlafen, meist zu kurz, aber sehr gut. Von den Schwierigkeiten in der Automobilindustrie, jetzt nicht nur VW, kriegen wir indirekt dann doch irgendwo etwas mit über die Zuliefererindustrie oder deren Zulieferer. Ist das schon eine enorme Tragweite, die wir selbstverständlich dann auch mitbekommen aus dem Kreis unserer Kunden oder deren Umfeld. Es gibt aber auch weitere Bereiche, die jetzt in Deutschland oder Europa nicht ganz so funktionieren, wie sie sollten. Also alles, was Halbleiterindustrie, Chipindustrie, das Hightech-Segment ist, da ist irgendwie der Zug ein bisschen verpasst worden und man hechelt dem jetzt hinterher und es ist sehr fraglich, ob wir da jemals den Anschluss noch vernünftig kriegen werden. Und wir müssen einfach das Know-how, was wir hier haben, wieder lernen, sinnvoll zu bewirtschaften und Gewinn daraus zu schlagen. Und das sind andere einfach in den letzten 1, 2, 3 Jahrzehnten viel besser gewesen, viel schneller.
Habt ihr da mal überlegt, zum Beispiel, also hier ist eure Base in Hilmersdorf, hier oben an der Heinzebank direkt, nur dass man auch mal weiß, wo wir überhaupt gerade ausreden. Habt ihr da schon mal überlegt, gegebenenfalls zu expandieren und eure Erfahrung, euer Know-how auch in die Länder vielleicht zu bringen, die eben zum Beispiel in der Halbleiterindustrie einfach derzeit vorne dran sind?
Also soweit führten die Gedanken tatsächlich noch nicht. Wenn, dann wäre das für Servicestrukturen dann eben relevant oder dann eben Vertriebspartner dann eben aufzusetzen. Da gibt es ein paar lockere Beziehungen, aber noch nichts Explizites und erst recht keine Niederlassungen dahingehend. Eine Expansion oder ein anderer Standort als der, wo wir jetzt hier sind. Also die Heinze Bank ist die Kreuzung zwischen B101 und 174, also genau auch das in der Mitte vom Kreis, vom Erzgebirgskreis, sehen wir sowohl logistisch als sehr sinnvoll an. Die Aussicht ist super, das er auch noch erwähnt, und dann natürlich eben auch von unseren Mitarbeitern, die kommen aus dem Umkreis von ja circa 25 bis 30 Kilometer Luftlinie, und das ist einfach ideal. Und wenn wir irgendwo einen anderen Standort aufmachen würden, da würden wir uns ein ganzes Stück weit zerreißen.
Okay.
Ja, wir haben hier auch im Gewerbegebiet in den ja nur eingeschränkte Möglichkeiten für Wachstum gehabt. Das war 2016, 17 herum ein echtes Problem. Ich hatte dann die Möglichkeit, 2018 ein Nachbargrundstück zu erwerben. Leider war eine Straße dazwischen. Und das war auch der Grund, warum wir heute hier durch den Übergang über die Straße gegangen sind. Das war eine gewisse Herausforderung. Und dann sitzen wir hier auch in einem vierstöckigen Gebäude. Das würde kein wirtschaftlich sinnvoll oder ja, es war ein eher teureres Bauwerk, aber das Grundstück, das war halt nicht größer. Und wir brauchten die Fläche, haben darin ein paar Hightech-Bereiche auch noch mit aufgebaut. Das ist ein Reinraum, mit dem wir bis ISO 5 runter könnten, ISO 7 durchgängig haben. Eine 1A-Büroetage, also ein super modernster Stand da eben eingerichtet. Und das war unsere Möglichkeit zur Expansion. Jetzt haben wir vor 2 Jahren noch ein Nachbargrundstück erwerben können, wo wir eine sehr, also große und geräumige Montagehalle darin ausbauen werden, mit dem wir dann eben auch für unsere größeren Maschinen und Anlagen eben idealen Wertstrom, tolle Logistik aufbauen können und so richtig Bilderbuch, ja, Projekt dann eben aufbauen können.
Braucht ihr da auch eine Brücke oder? Ist es gleich nebenan?
Nein, da brauchen wir nur eine Treppe.
Nur eine Treppe, okay, gut. Na gut, ihr wärt ja auch in der Lage, eine kleine U-Bahn zu bauen, rein theoretisch, ne? Also das würdet ihr ja auch noch hinkriegen. Ja,
das wird hier schwierig, hier das Heilwassereinzugsgebiet.
Ach so, auch noch. Naja, schwierig. Aber man kann ja mal so beschreiben, also wir sitzen gerade hier vor einer schönen großen Glasfront, gucken eben auf die Straße, wo die Brücke drüber geht. Und das da drüben ist der Anfang von euch sozusagen, das gelbe Gebäude, das ist gelb. Dort ist dein Büro. Genau. Drin, dort ist die Geschäftsleitung.
Ja.
Und hier, was ist hier in dem Gebäude mit dem Restaurant?
Da ist eine komplette Etage mit Reinraum, mit den entsprechenden Vorstufen, also Grauraum, wo gereinigt wird, die Schleusenbereiche, wo dann die Materialien und Teile dann vorbereitet werden.
Reinraum bedeutet, da ist kein Krümelchen an Staub.
Sehr drin. Wenig Staub.
Sehr wenig
Und wenn, Staub. Dann ist der Staub ganz, ganz sauber.
Okay, gut.
Ja, ganz oben ist eine Büroetage, die ist auch rundum komplett verglast. Also da hat man von morgens bis abends die Sonne, sieht also, wenn man früh rechtzeitig da ist, einen tollen Sonnenaufgang und abends einen wahnsinnig tollen Sonnenuntergang. Also wir sind ja wirklich auf einem Plateau auf 600 Höhenmetern und können sehr, sehr weit schauen bis zum Fichtelberg.
Aha, okay.
Und ja, das sind also sehr attraktive Büroarbeitsplätze. Ansonsten haben wir hier im Gebäude noch eine Tiefgarage und auch noch eine Montagehalle, wo eben Maschinen und Anlagen aufgebaut werden, getestet, erprobt. Und wenn sie dann funktionieren und laufen und der Kunde auch zufrieden ist mit dem, was er sieht, dann werden die Maschinen verpackt und versandt.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst jetzt noch auch noch Hotel. Wir haben auch noch ein paar Hotelzimmer, weil das würde hier noch gut dazu passen. Tiefgarage. Wir haben hier ein Restaurant mit drin, oben voll verglast. Also könnte auch zukünftig ein schönes Hotel sein, würde ich jetzt mal sagen, falls ihr mal was anderes vorhabt. Nein, kleiner Spaß. Wir hatten jetzt gerade noch kurz über Halbleiter geredet, beziehungsweise vielleicht ein bisschen weiter gesponnen, Halbleiter da nur als ganz Grundbaustein, künstliche Intelligenz. Ist das bei euch in der Firma in Thema? Also arbeitet ihr mit diesem, ich sag jetzt mal, Riesenbegriff, der alles und nichts sagt, KI? Ich meine, ChatGPT kennen jetzt die meisten, haben alle schon mal genutzt, aber das ist ja für euch dann ein, ich sag jetzt mal, das Lapidarste. Ihr habt ja sicherlich Ideen und Visionen, wo es wahrscheinlich in, wo man sich jetzt noch als Normalo gar nicht so richtig vorstellen kann, was es alles geben könnte. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja. Also da muss man, glaube ich, auch unterscheiden, welches der Gebiete von KI man damit meint. In das, wo man so für die Allerwelts-KI, also so im PC-Bereich mit ChatGPT oder mit dem Copiloten, das sind schon ganz nützliche Hilfsmittelchen, um halt gewisse Automatisierungen vorzunehmen. Also das kann man sich einfach sehr vernünftig in den Arbeitsalltag einbauen, um auch ein Stück weit effizienter zu bleiben. Aber
nutzt du selber zum Beispiel?
Selten. Ja, selten.
Tatsächlich. Wieso nicht zum Beispiel?
Weil ich ziemlich schnell und flüssig schreibe.
Okay, gut. Ja,
und tatsächlich auch es nicht mag oder mich ein Stück weit beleidigt fühle, wenn ich eine generierte E-Mail bekomme.
Ja, das stimmt.
Das mag ich nicht.
Das liest man sofort raus, ne?
Man erkennt
ja, also es so ein bisschen.
Ich kenne es auch. Erkennen. Ja. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Zeit, bis man es nicht mehr wirklich erkennen kann. Aber bestimmte Floskeln sind so typisch,
ja.
Das gefällt mir nicht. Also das, ja, da fühlt man sich so ein kleines bisschen beleidigt, wenn sich das Gegenüber nicht mal die Mühe macht,
ja,
selbst zu schreiben.
Und wenn man halt schlau ist, braucht man es auch nicht.
Ja.
Nein, klar schon. Ja.
Aber genau, ist die andere Rubrik, also die technische KI, das sind sehr mächtige Werkzeuge. Wir nutzen das zum Beispiel in der Bildauswertung auch schon seit vielen Jahren, also auch bevor das gehypt wurde und durch alle Medien ging, haben wir KI-Anwendungen, KI-Tools verwendet, um riesige Mengen an Bildinformationen dann so zu verarbeiten, um zum Beispiel Ähnlichkeiten oder Muster so zu finden, wie man eben auf klassischem algorithmischen Wege da ja nur mit enormem Aufwand dem nahe gekommen wäre. Und die Erfolge oder die Relevanz eben der Aussagen, die dann die KI gemacht hat nach gewissem Training, waren also atemberaubend. Und das sind schon, also das sind auch Chancen, wo man sagen kann, okay, man nutzt das, setzt es ein, vertraut auch der ganzen Sache, führt vielleicht sogar noch Nachweise dazu und dann lässt man das Ding laufen. Also friert das Training ein und dann überlässt man der KI die Entscheidung. Das sind tolle Sachen. Weitere, also wir entwickeln gerade an einer Anwendung, wo wir eine robotische Planung, also ein sechsgelenkigen Knickarm-Roboter, also die klassischen Roboter, wie man so kennt, die Industrieroboter, bringen wir bei, über eine künstliche Intelligenz frei seine Bahn zu planen. Also er hat Augen bekommen, er hat ein paar Sensoren verpasst bekommen, im Wesentlichen Kamera geführt und stellt dann fest, welche Bahn er idealerweise nehmen müsste, um mit minimaler Energie eine Aufgabe zu verrichten. Das heißt, er fährt schön langsam an den Punkt und fängt dann halt oder führt eine bestimmte Aufgabe aus oder er macht es schnellstmöglich. Und die KI hat gelernt über viele tausend Zyklen hinweg, wie die Bahn beschaffen sein muss, um eben diese Aufgabe, diese Operation ideal auszuführen. Und das kann man natürlich auch programmieren. Also das sind, wenn man es dann vor sich sieht, denkt man, na klar, ist ja logisch. Aber da ist die KI drauf gekommen.
Wer gibt aber der KI dann den Hinweis, genau das ist jetzt das, also das ist das korrekte finale Ergebnis deiner Aufgabe, die du gerade gemacht hast, lieber Roboterarm? Ja,
Belohnung und Bestrafung.
Ist es so?
Das ist tatsächlich so, also Zuckerbrot und Peitsche.
Okay, also weil ich kann mir ja vorstellen, natürlich weiß es irgendwann so, wie es am besten zum Ziel kommt, aber irgendwo muss man ja dann auch mal im Vorfeld festgelegt haben, was ist das Ziel und welches Ergebnis soll dabei rauskommen? Oder ja, ist es jetzt so, also ich stelle mir das natürlich als Laie vor.
Ja, das ist aber auf einem ganz einfachen Level tatsächlich auch, also zu erklären. Mhm. Macht die KI eine bestimmte Sache gut, dann ist das auch messbar. Man braucht also immer einen Wert, den man dahinter setzen kann. Und wenn es eben schnellstmöglich heißt, hier, macht das schnellstmöglich, ist die Zeit, dieser Wert. Und der lässt sich stoppen. Und wenn eben die Aufgabe prima verrichtet wurde, dann kriegt die KI eine Belohnung, also ein Stück Zucker. Und wenn sie die nicht so gut gemacht hat, dann halt keine. Und darüber trainiert man das Modell, was man vorher aufgesetzt hat. Also man kann jetzt nicht sagen, also das, was vielleicht erwartet wird oder auch immer so beschrieben wird, ja, dann setzt man eine KI drüber und die macht das dann alles. Das funktioniert nicht.
Okay.
Man muss Grenzen setzen, man muss ein Modell bilden, man muss einen Rahmen erklären, ein gewisses Regelwerk dahinter setzen. Und in diesem Rahmen und Regelwerk kann die KI ihre Arbeit gut verrichten. Und da ist man noch lange nicht bei diesen Horror-Zukunftsszenarien, die da manchmal aufgebaut werden, sondern häufig in relativ kleinen Rahmen unterwegs, wo aber die Technologie sehr gut ist.
Nur nochmal zum Verständnis oder nochmal ein Beispiel, ob das so ist, weil du vorhin gesagt hattest, die KI kann zum Beispiel Bilder auswerten, aus tausenden, Millionen Bildern irgendwie ein Muster erkennen, was ein Mensch in Jahrzehnten vielleicht schaffen würde, wenn überhaupt. Also ihr könntet zum Beispiel sehen, nehmen wir mal Beispiel in einem Prüfstand irgendeine Schraube, jetzt mal ganz einfach gesagt, eine Schraube, und die ist immer ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, ein kleines bisschen unterschiedlich, so auf dem Hundertstel Millimeter, und da könnt ihr die KI ein Muster erkennen und ihr könntet die Maschine, die die Schraube produziert, dann so einstellen, dass eben diese kleine Nuance, die dann immer noch abweichend ist, ausgemerzt wird. Kann man das so?
Das kann man sagen.
Zum Beispiel sagen?
Genau. Okay. Wenn es ein einfacher Wert ist, dann kann man das auch klassisch lösen. Aber wenn es zum Beispiel eine komplexere Bewertung ist, wenn zum Beispiel die Schraube zu weit oben ist, aber besonders hell erscheint, dann hat man schon zwei Kriterien da drin. Farbe und Lage. Und wenn dann noch ein drittes Kriterium dazu kommt, wie zum Beispiel eine gemessene Temperatur oder noch viel weitere Kriterien, dann hat man plötzlich so einen multidimensionalen Raum, der schwer nur noch in Code oder in Formeln abbildbar wäre. Und die KI, die kann darin aber eben wiederum gut Muster erkennen. Das macht die halt gut.
Wenn wir jetzt so eine normale Maschine, die bei euch vom Hof rollt, sieht, reden wir da von 20 Sensoren, die da drin sind, oder von 20.000 Sensoren, die da drin sind?
Na, eher 20 als 20.000, aber es gibt auch welche, wo natürlich 1.000 drin sind.
Okay.
Also das ist ein von bis.
Und das ist dann, weil du am Anfang gesagt hast, da gehen Terabytes an Daten durch, dann versteht man erstmal, warum überhaupt so viele Daten zusammenkommen können.
Ja. Richtig, also immer wenn man Video- oder Bild-Auswertungen hat, da kommt natürlich schnell eine enorme Datenmenge zusammen. Das merkt man ja auch, wie schnell der Handyspeicher voll ist, wenn man viele Videos drauf hat. Und in der Maschine ist es dann nichts anderes. Und wenn man dann 10 Kameras hat, die in sehr hoher Abtastrate eben aufzeichnen, das muss alles verarbeitet werden. Und Verarbeitung heißt dann aber eben auch, dass man nicht die Terabyte natürlich aufhebt, sondern man möchte eine Information daraus gewinnen. Und die Information ist das Entscheidende. Und wenn die nur gut schlecht ist und wenn ein Terabyte für diese Entscheidung notwendig ist, dann hat man danach ein Bit, also ja oder nein, und hat aber vorher ein Terabyte verarbeitet.
Okay. Wenn ich jetzt eine Maschine bei euch bestellen würde, wie lange würde ich drauf warten müssen? Weil das klingt jetzt sehr komplex und dass das wirklich schon lange dauert.
Ja, aber tatsächlich nicht so lang. Also eine kleinere Maschine hat so typischerweise etwa 6 Monate Realisierungsdauer.
So, okay. Ja, gut,
das also geht am Anfang ein paar Wochen Konstruktionsphase, dann ist alles so beisammen, dass man so zufrieden ist. Wir entwickeln ein dreidimensionales digitales Modell, wo man dann also auch drehen kann, schneiden kann, reinsteigen kann. Da also das, was dann später mal realisiert wird, dann auch wirklich auf dem Bildschirm schon sehen kann, präsentieren kann. Und dann wird die Anlage errichtet, montiert, geschraubt, verkabelt. Und wenn sie dann an dem Punkt ist, dass dann Leben eingehaucht werden kann, so kommt dann die Software zum Tragen, die Betriebssoftware, mit der dann eben die Prozesse dann so gefahren werden und justiert und optimiert in Leistung und Qualität, dass dann eben auch die Arbeitsaufgabe, die Maschine zu verrichten hat, dann ideal funktioniert. Bei einer größeren Maschine und Anlage, da ist man so schnell im Bereich von 9 oder 12 Monaten, aber länger dauert es selten.
Okay, ich habe jetzt gedacht, es dauert, keine Ahnung, ehe so eine Entwicklung durchgeht, mal locker 3 bis 5 Jahre, aber dann ist es doch relativ...
So lange darf es nicht dauern.
So lange also, darf es nicht dauern, natürlich, dann ist die Technik auch schon wieder überholt.
Sind, ja? Richtig, also man hat ja ein Produkt, mit dem man an den Markt möchte. Und von unseren Kunden, die möchten den Marktbedarf bedienen, weil sie damit ihr Geld verdienen. Und das heißt, die brauchen die Anlage schon in absehbarer Zeit. Mhm. Gern natürlich gestern.
Wie immer.
Aber ja, also 6 bis 12 Monate.
Okay, und die Frage, wie viel eine Maschine kostet, spare ich mir mal, sondern stell die Frage, was war bis jetzt die teuerste Maschine, die ihr verkauft habt?
€2,5 Millionen etwa. Das sind dann auch häufig tatsächlich Linien, die aus mehreren Maschinen hintereinander bestehen. Ja. Also das sind, es summiert sich ganz schnell auf diese Beträge. Für uns selbst ist aber die Einheit Euro gar nicht so entscheidend für die Firma oder für den Betrieb als solches. Die Komponenten, die wir einsetzen, das sind häufig sehr teure, empfindliche Teile, wo dann 5-stellige Beträge und dann hat man so ein kleines Kistchen auf dem Schreibtisch stehen, den man es echt nicht ansieht, dass man da einen 5er BMW im Wert daneben stellen könnte.
Was ist das zum Beispiel, so ein kleines Kästchen? Irgendein Sensor? Oder?
Ja, also zum Beispiel ein aufwendiger 3D-Sensor oder ein besonderes elektronisches Bauteil, was eigens entwickelt wurde und dort natürlich auch noch viele, viele Stunden Arbeit drinstecken. Da kommt man ruckzuck auf die Werte. Viel wichtiger und entscheidender ist für uns eigentlich die Arbeitszeit, der Aufwand, der dahinter steckt. Und da stecken in einer Maschine häufig 3.000, 4.000, 5.000 Stunden, ne? Und das geht auch bei komplexeren Projekten hoch bis deutlich in den 5-stelligen Bereich, also 10, 15.000 Stunden Arbeit an Entwicklung, an Schrauben, an Fertigen, an Softwareentwicklung, an Befähigen, an Ausprobe. Und die besondere Herausforderung ist eigentlich für uns immer die, wir haben genau einen Versuch. Wir überlegen uns was, legen ein Angebot, also stellen einen Vorschlag für ein System und gehen dann davon aus, dass wir mit all dem, was wir wissen und können, ein Jahr später die Maschine genauso bauen können. Also auf Grundlage vieler, vieler Annahmen, natürlich, die basieren auf Erfahrungswerten, auf Wissen, nehmen wir ein Ergebnis vorweg und haben dafür genau einen Versuch. Wenn man das gegenüberstellt mit einem Auto, dort werden A-Muster, B-Muster, Prototypen und so weiter. Dann fahren die Erlkönige draußen herum und so weiter. Da sind, keine Ahnung, hunderte Modelle bis dahin getestet worden, bevor es dann an den Markt geht. Und trotzdem hat man dort noch jede Menge Macken drin.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Und dann musst du einfach mal den Vergleich ziehen zwischen Auto und Maschine. Ein Auto fährt so, ich würde mal sagen, 3000 Stunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 70 km/h. Sagen wir mal 200.000 Kilometer schafft ein Auto heutzutage, ne, so im Durchschnitt, und dann ist das Ding durch. So, dass man es lieber abstößt, weil es dann langsam teuer wird. 3.000 Stunden, 3.000 Betriebsstunden unserer Maschinen und Anlagen, in der Regel Einzelstücke, laufen 24/7. Ein Jahr hat 8.160 Stunden. Also sind die 3000 Stunden, die ein Auto, welches hunderte Prototypen und Herrscharen von Ingenieuren beschäftigt waren, das zu entwickeln, zur Reife zu bringen, was trotzdem immer mal stehen bleibt, wären nach 4 Monaten schon um. Und wir haben einen Versuch. Und häufig klappt's, dass unsere Anlage trotzdem läuft.
Krass und sehr schön, dass du das mal eingeordnet hast, weil das manchmal hört man nur so eine Zahl und denkt sich, wow, aber... Natürlich, da steckt viel dahinter. Wir kommen langsam zu Ende. Also ja. Ich kann noch Stunden weiterreden. Es ist super interessant. Du merkst, ich interessiere mich auch ein bisschen dafür, was du hier natürlich zu tun hast. Was denkst du, was die Welt in Zukunft revolutionieren wird? Nochmal so richtig, was die nächste große Revolution wird? Ich meine, man merkt, du beschäftigst dich mit Innovationen, mit Zukunftsthemen. Was denkst du, was das sein könnte?
Also da gibt's einige Strömungen, die natürlich wichtig wären. Nahrung und Wasser, also wirklich so die Basisvoraussetzungen, die für uns hier in Deutschland und Europa ganz sehr selbstverständlich sind, das wird definitiv ein Thema werden. Bei Energie sind wir ja schon. Dort wird es sicherlich auch Innovationen geben, die sehr viel weiter tragen werden. Ja, Nachhaltigkeit und Low-Tech-Ansätze, also so ein Stück weit zurück zu dem, was wichtig ist, glaube ich, wird wichtig und bedeutsam sein und damit auch eine gewisse Bescheidenheit, was Konsum angeht. Also all das, was jetzt seit vielleicht 50 Jahren sich weltweit eingeschliffen hat und wir da über einen gewissen Punkt schon drüber hinweg sind, also unser Selbstverständnis von Recycling oder Nachnutzung von Rohstoffen, dieses Bewusstsein, da sind wir ja sehr weit und viele Milliarden Menschen auf dieser Welt sind an einem Punkt, was das angeht zumindest, wo wir vor 40, 50 Jahren waren. Also was wirklich das Bewusstsein, dass man Rohstoffe, Wertstoffe der Erde entzieht und diese gedankenlos wegwirft oder wegkonsumiert, das wird ein gewaltiges Thema werden. Ja.
Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Also stimmt. Man denkt immer so, ja, das nächste größte Ding wird, also jetzt mal ganz simpel gesagt, das wird eben dieses KI-Ding werden, oder ist es schon? Das ist ja eigentlich schon,
ja, ist schon groß.
Voll drin, ne? Aber dass die Welt natürlich mit seiner Riesenbevölkerung in Knappheit von Wasser, Nahrung kommt, das sieht man in unseren schönen Landen hier, wo es uns so gut geht, eigentlich noch gar nicht. Ne? Mhm. Aber das ist definitiv mal zum Nachdenken wert. Wir haben heute viel über Innovation geredet. Ich habe immer noch drei Fragen zum Schluss, die ich gern meinen Gästen hier stelle. Und da ich jetzt auch mal ein bisschen für Innovation bin, habe ich mal eine Frage etwas umgedreht. Die war früher immer, was ist der perfekteste Moment in deinem Leben gewesen? Die fand ich irgendwann dann zu pathetisch. Habe ich jetzt mal, du bist der Erste, der jetzt eine neue Frage kriegt von diesen drei Fragen, die es schon seit nunmehr, ich glaube, 5 Jahren gibt. Was aber auch ganz spannend ist, weil man es dann vergleichen kann, was jeder sagt. Jetzt bist du der Erste, der hier etwas Neues bekommt. Und zwar, wenn du ein Wort für das Erzgebirge finden müsstest, welches wäre das? Oder wählen müsstest für das Erzgebirge?
Oh. Heimat. Ja.
Sehr gut. Hier ist alles richtig in dieser Rubrik.
Also, Dankeschön.
Applaus, aber genau, alles richtig. Ich kann es mir fast schon denken, aber dein Lieblingsplatz im Erzgebirge, wo ist der, was ist das?
Weit oben, also Kammregion, wo die Bäume kleiner werden, das Gras ein bisschen grantiger, das Wetter ein bisschen rauer, also da oben fühle ich mich wohl.
Okay, ich dachte, du sagst jetzt Heinzebank.
Na, tatsächlich nicht, auch wenn ich hier sicherlich einen Großteil meines Alltags verbringe, fühle ich mich anders, noch wohler.
Na, ist ja auch voll cool, voll in Ordnung. Und wenn du deine Tasche packen würdest und drei Dinge mitnehmen dürftest, sagen wir mal auf eine einsame Insel, was würdest du da mitnehmen?
Eine Machete, als allererstes.
Bist du so ein bisschen Bushcraft, so Outdoor, Seven vs. Wild mäßig, wenn dir das so sagt?
Das eher weniger, aber eine Machete ist ein super cooles Werkzeug.
Das stimmt. Gebe ich dir recht, als einer, der auch eine hat.
Ja, genau. Dann sicherlich ein gutes Buch. Und was zum Wasserfiltern, möglicherweise.
Sehr clevere Antworten. Mal kein Handy. Es wurden auch schon Handys und Laptops genannt, aber sehr gut. Lasse ich natürlich alles gelten. Es gilt alles, aber es ist immer sehr interessant, weil man auch dann an den Antworten hier noch ein bisschen in den Menschen hineinblicken kann. Also vielen Dank, Dr. Steffen Leischnick. Danke, Steffen, dass wir jetzt hier reden durften, fast eine Stunde lang in eurem wunderschönen Elsa. Alles Gute noch weiterhin mit LSA. Und ich hoffe, wir hören uns irgendwann in der Zukunft und reden dann über die Themen der nächsten Zukunft.
Sehr gern. Ich danke ganz herzlich.
Das war nun fast eine Stunde mit Dr. Steffen Leischnick und mir. Hoffentlich ging die Autofahrt damit etwas schneller rum. Ihr habt vielleicht in der Zwischenzeit was Gutes gekocht. Vielleicht hat der Steffen sogar selbst was Gutes gekocht. Oder habt einfach entspannt gelauscht und seid nun etwas schlauer. Wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber man merkt, Steffen hat irgendeinen gewissen Durch- und Weitblick, der mir sehr gut gefällt. Zusammen mit seiner ruhigen und klugen Art war es einfach ein sehr angenehmes Gespräch. Zum Schluss habe ich sogar noch ein kleines Abschiedsgeschenk bekommen, ein Glas Honig von den firmeneigenen Bienen. Ich höre ja die Episoden immer noch mindestens ein oder zweimal, bevor sie veröffentlicht werden. Und dann merke ich manches Mal, dass ich gern noch eine zusätzliche Frage an mancher Stelle gestellt hätte. Zum Beispiel in diesem Fall, ob Steffen gern den Bergdoktor oder In aller Freundschaft schaut, wenn er sich so für Medizin interessiert. Kleiner Spaß natürlich. Wir haben ja auch eine kleine Aufgabe gestellt, mal gucken, ob ihr da helfen könnt. Steffen hat ja von diesem Prozess der Vernunft, so habe ich ihn zumindest genannt, gesprochen. Also nur Sachen anzubieten, die einem Unternehmen angemessen sind und auch eine ausgewogene Lösung bieten. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee, wie man dieses Vorgehen nennen könnte. Schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns dazu gerne eine Nachricht. Was Neues gab es jetzt auch noch in dieser Folge. 16 Episoden lang habe ich bei Herzschlag und dem Vorformat Erzgebirge immer drei gleiche Fragen zum Schluss gestellt. Und eine davon war die nach dem perfektesten Moment im Leben. Das war mir jetzt irgendwann aber zu abgedroschen und zu pathetisch. Und deshalb habe ich jetzt nach einem Begriff für unser Erzgebirge gefragt. Wie kann man das Erzgebirge in einem Wort beschreiben? Für Steffen ist es Heimat. Mal sehen, was die anderen so sagen werden. Ich freue mich drauf. Gefreut hat es mich auch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr zu dieser oder zu anderen Folgen oder gar zum gesamten Format Feedback habt, schreibt mir doch gern mal bei Instagram unter Chrissy Gala und teilt uns eure Meinungen auch gern auf den Kanälen von Erzgebirge gedacht gemacht mit. Meldet euch auch gern zu Wort, wenn euch die multimediale Begleitung bei dieser Episode gefallen hat. Zusätzlich könnt ihr uns natürlich schreiben, wen ihr unbedingt meinen Podcast hören wollt und spannend findet. Und damit ihr außerdem keine neue Folge des Herzschlag-Podcasts verpasst, stellt am besten eine Benachrichtigung bei eurem Podcast-Player ein und folgt dem Kanal überall, wo es Podcasts gibt. Abschließend möchte ich nochmal Danke sagen an Dr. Steffen Leischnick für die Gastfreundschaft und das gute Gespräch und auch an euch. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei Herzschlag. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und bis zum nächsten Mal. Euer Christopher.
Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.